So manch einer wird sich wohl schon einmal gefragt haben, was ein Sakrament eigentlich genau ist. Die Sakramentenlehre der katholischen Kirche gehört jedenfalls zu den grundlegenden Charakteristika, durch welche sich der Katholizismus grundlegend von vielen anderen christlichen Konfessionen unterscheidet. Und was die katholische Kirche genau unter den Sakramenten versteht, wie viele Sakramente sie etwa im Unterschied zu anderen Christen anerkennt und was die Sakramente mit Jesus, der Kirche und dem Heil der Menschen zu tun haben. All das und vieles mehr erfahren Sie in diesem ersten Teil unseres ab heute monatlich erscheinenden und brandneuen Sakramentenkurses. Und dazu begrüßt Sie aus München Leon Bichler ganz herzlich zur aktuellen Ausgabe vom Grundkurs des Glaubens auf Radio Horeb. Unsere neue Reihe über die Sakramente wird der Bestsellerautor Pfarrer Ulrich Filler aus Köln gestalten. Im heute für heute dann letzten Sendungsteil werden unsere Hörer dann auch die Möglichkeit haben, ihre eigenen Fragen zu den Sakramenten an Pfarrer Filler direkt zu stellen. Notieren Sie sich daher gerne jetzt schon einmal die Telefonnummer. Diese lautet 089, die Vorwahl für München, und dann die 517 008. 008. Ich wiederhole, 089 für München und dann die 517 008 008. Und damit heiße ich Sie auch schon herzlich willkommen auf Radio Horeb. Grüß Gott, Pfarrer Filler.
Grüß Gott.
Pfarrer Filler, bevor wir hören, warum die Kirche als Ursakrament gilt und welche sieben Sakramente es in der katholischen Kirche gibt, fangen Sie doch einmal bitte ganz vorne an und erklären Sie uns doch bitte, was diese Thematik eigentlich mit Jesus Christus zu tun hat.
Sehr gerne. Ja, wenn wir über Sakramente nachdenken, wie viele Sakramente es gibt, was ein Sakrament eigentlich ist, was das Wort heißt, was es bedeutet, was da eigentlich von Christen gefeiert wird, dann ist es tatsächlich ratsam, um alles genau verstehen zu können, ganz von vorne anzufangen. Und wenn wir sagen, wir fangen ganz von vorne an, dann ist natürlich der erste Schritt, die erste Überlegung, der erste Gedanke, muss anfangen bei Jesus Christus. Ohne Jesus gäbe es ja gar kein Christentum. Ohne Jesus gäbe es keinen christlichen Glauben, gäbe es keine Kirche, hätten wir auch keine christlichen Werte, es gäbe kein christliches Abendland. Ohne dass Jesus auf der Welt gewesen wäre, ohne ihn gäbe es kein Christentum, wir wären alle vielleicht Heiden, würden irgendwelche Götter verehren oder wir wären alle Juden und auch den Islam würde es ja in seiner jetzigen Form gar nicht geben. Jesus wird ja im Koran als Prophet auch verehrt. Auch die Gestalt des islamischen Glaubens wäre wahrscheinlich eine andere, würde es Jesus nicht gegeben haben. Und so ist Jesus Christus eigentlich der Anfang unseres Glaubens, unserer Geistesgeschichte, unserer Welt, in der wir heute leben. Und er ist das Zentrum und die Mitte auch unserer Religion und dessen, was wir glauben. Und deshalb müssen wir bei ihm natürlich auch anfangen, wenn es um die Frage geht, was ist eigentlich ein Sakrament. Und wenn wir bei Jesus anfangen wollen, dann können wir bei dem anfangen, was am wichtigsten vielleicht ist. Was ist das Wichtigste, dass wir von Jesus Christus glauben und bekennen? Da könnte man ja viele Dinge sagen, die einem einfallen, was er alles getan hat. Wir kennen die biblischen Geschichten im Neuen Testament, seine Wunder und seine Rede und seine Botschaft und all dies. Aber wenn wir fragen, was ist das Allerwichtigste, was wir von Jesus wissen und was wir als Christen von Jesus glauben und bekennen, dann können wir sagen, da gibt es ein Grundgeheimnis des Christentums. Und dieses Grundgeheimnis ist ein doppeltes, ein zweifaches Grundgeheimnis. Und wir feiern dieses doppelte Grundgeheimnis an den beiden großen Festen des Kirchenjahrs, an den beiden wichtigsten Festen des Kirchenjahres, einmal an Ostern. Da feiern wir, dass Christus von den Toten auferstanden ist, dass er gestorben ist am Kreuz, dass er begraben wurde in einem Grab, aber dass der Tod keine Macht hat über ihn, sondern dass er wirklich auferstanden ist von den Toten. Und am zweiten Fest, an Weihnachten, da wird das zweite große Grundgeheimnis unseres christlichen Glaubens zelebriert, nämlich die Menschwerdung Gottes, die Inkarnation, die Fleischwerdung Gottes. Und das sind die beiden großen und wichtigen Grundgeheimnisse, die sich gegenseitig bedingen, die abhängig sind voneinander, die man nicht trennen kann voneinander, und sind wesentlich. Die Menschwerdung Gottes und der Tod und die Auferstehung Jesu Christi. Ohne sie wäre alles andere nichts. Oder wie es der heilige Paulus einmal gesagt hat, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist unsere Verkündigung leer, leer auch euer Glaube. Wenn Christus nicht auferweckt worden ist, dann ist euer Glaube nutzlos. Wenn wir allein für dieses Leben unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben, sind wir erbärmlicher daran als alle anderen Menschen. Und wenn ich auch sonst überhaupt nichts wüsste von unserem Glauben und vom Christentum, diese beiden wichtigsten Inhalte reichen aus. Im Römerbrief heißt es, wenn du mit deinem Mund bekennst, Herr ist Jesus, und in deinem Herzen glaubst, Gott hat ihn von den Toten auferweckt, so wirst du gerettet werden. In diesem kurzen Satz, in dieser knappen Aussage, werden diese beiden Geheimnisse angesprochen. Herr ist Jesus, er ist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Er ist der Gott, der Mensch geworden ist, der Logos, der unser Fleisch angenommen hat. Gott wird Mensch. Und der Vater hat den Sohn von den Toten auferweckt. Der Tod hat keine Macht über ihn. Das sind die beiden wichtigsten Grundgeheimnisse unseres Glaubens. Und sie wollen wir jetzt näher betrachten, wenn es um die Frage geht, was eigentlich ein Sakrament ist. Dann müssen wir bei diesen beiden Grundgeheimnissen des Glaubens anfangen. Die Menschwerdung Gottes ist das Erste. Und davon erzählt bereits das Alte Testament. Es berichtet, dass Gott dieses große Ereignis über eine lange Zeit, über Jahrhunderte hinweg, vorbereitet hat. Er hat sich zunächst einzelnen Menschen geoffenbart. Davon erzählen die ersten Bücher der Bibel, dass Gott nämlich zu Abraham gesprochen hat, zu Isaak und Jakob gesprochen hat. Wir nennen sie die Patriarchen. Das heißt, es sind die Ersten, die vorangehen. Die Menschen, denen Gott sich zuerst geoffenbart hat, die er zuerst gerufen hat, und das ist auch wichtig, die zuerst gesagt haben, wir hören auf diesen Ruf Gottes. Wir sind bereit, ihm zu folgen. Wir sind bereit, unsere Antwort auf den Ruf Gottes zu geben. Das heißt, wir sind bereit zu glauben. Und dann erzählt das Alte Testament, wie dieser Gott sich immer weiter den Menschen geoffenbart hat, wie er ihnen etwas über sich erzählt hat, wie er auf die Menschen zugegangen ist. Es wird eben dann berichtet, dass das Volk Israel, das aus den Söhnen dieser Patriarchen hervorgeht, aus Ägypten herausgeführt wird, dass das Volk durch die Wüste geführt wird, dass Gott ein gelobtes Land für dieses Volk bereithält, dass er mit diesem Volk seinen Bund schließt, dessen ja, dessen Geschäftsgrundlage, könnte man sagen, die 10 Gebote sind. Und immer wieder hat Gott deutlich gemacht in dieser ganzen Geschichte des Volkes Israel, ich bin anders als alle anderen Götter. Ich bin anders als die Götzen der Heiden. Und dieses Besondere und Einzigartige des Gottes Israels kommt zum Ausdruck in seinem Namen, der im Buch Exodus dem Mose offenbart wird, Yahweh. Yahweh, das ist ein Name, den man schwer übersetzen kann. Ich bin, der ich bin. Oder man könnte auch sagen, das ist in der Lutherbibel so übersetzt, ich werde sein, der ich sein werde. Und das ist der Name Gottes, Yahweh. Ich bin, der ich bin. Und dieser Name ist der Name für Gott. Und das heißt, er ist unabhängig von seinen Beziehungen zur Welt. Es ist sein Eigenname. Gott ist nicht Baal, er ist nicht Osiris. Wir können gar nicht herausfinden und herausbekommen, was er sein könnte, sondern er ist einfach. Er ist da. Und darin klingt auch bereits mit, das hören wir, wenn Gott sagt, ich bin da, dann heißt das auch, ich bin da für euch. Ich werde da sein für euch. Ich werde mitgehen auf euren Wegen. Ich bin der Gott, der eure Väter bereits gerufen hat, der eure Väter begleitet hat. Ich bin der Gott, der in eurer Mitte wohnt. Ich kümmere mich darum. Ich helfe. Ich bin gegenwärtig. Ich nehme mich eurer Sorge an. Und das hat ja in Israel dann Ausdruck gefunden, diese Gegenwart Gottes am Anfang der Wüstenwanderung, beim Auszug aus Ägypten, dass Gott gegenwärtig war in einer Rauchsäule, in einer Feuersäule, dass er dem Volk vorausgeht und zeigt, ich bin da. Und später wurde das Zeichen der Gegenwart Gottes die Bundeslade, in der die Tafeln mit den 10 Geboten aufbewahrt und mitgetragen wurden, als konkretes und leibhaftiges Zeichen dafür, dass Gott gegenwärtig ist in seinem Volk, dass er das Volk beschützt, dass er für das Volk kämpft und dass er da ist. Und diese Gegenwart Gottes, dass Gott auf den Menschen zugeht, findet dann einen Höhepunkt. Später war ja dann in Israel, in Jerusalem der Tempel, das Zeichen dafür, dass Gott in der Mitte des Volkes gegenwärtig ist. Und diese ganze Entwicklung der Gegenwart Gottes unter den Menschen findet ihren Höhepunkt in der Inkarnation. Den Höhepunkt an Weihnachten, dass Gott tatsächlich Mensch wird. Das ist eine Nähe und Gegenwart Gottes, die größer und intensiver nicht gedacht werden kann. Der große, ewige, unsichtbare, allmächtige, heilige Schöpfer des Himmels und der Erde, der alles im Dasein hält, ohne den nichts existieren kann, der allgegenwärtig ist und doch ungreifbar und unbegreiflich, dieser Gott nimmt unser Fleisch an. Er wird als Mensch geboren an einem konkreten Tag zu einer konkreten Uhrzeit, an einem konkreten Ort. Und Gott, dessen Namen die Juden bis heute aus Ehrfurcht nicht aussprechen, er verwirklicht das Programm seines Namens bis zur letzten Konsequenz. Näher kann er uns Menschen nicht kommen. Denn Jesus, Jeshua, das bedeutet Yahweh rettet. Und hier sind wir mitten im ersten Grundgeheimnis des christlichen Glaubens angekommen. Gott geht auf die Menschen zu und er wird schließlich selbst Mensch in Jesus Christus. Er ist vollkommener Gott und vollkommener Mensch zugleich. Das ist etwas, was unsere Fantasie anregt und natürlich auch überfordert. Es fällt uns schwer, uns vorzustellen, wie das denn sein kann und was das bedeutet, dass da eine Person ist, die Gott und Mensch zugleich ist. Wir müssen uns das ganz radikal und auch plastisch vorstellen. Jesus ist wahrer Gott und zugleich auch ein Mensch, der in allem uns gleich ist, wie die Heilige Schrift betont, in allem uns gleich, außer der Sünde. Und ich denke, wir haben manchmal vielleicht eine falsche Vorstellung im Kopf und stellen uns Jesus so vor wie eine hübsche Gipsfigur. Aber Jesus, der menschgewordene Gott, war keine Gipsfigur. Es ist zum Beispiel durchaus vorstellbar, dass Jesus als Jugendlicher in ein hübsches Mädchen aus der Nachbarschaft verschossen war. Oder dass er Zahnschmerzen hatte. Vielleicht war Jesus genervt, wenn irgendein Besserwisser angekommen ist und ihn zugelabert hat. Jesus hat gearbeitet, er hat geschwitzt und er hatte Rückenschmerzen, wenn er einen Balken abgehobelt hat. Und bestimmt konnte er herzhaft über einen guten Witz lachen. Und als Neugeborener wurde er bereits in der Futterkrippe geparkt, weil es kein Kinderbett gegeben hat. Gott ist wirklich Mensch geworden und er hat, wie wir, als Mensch gelebt. Das müssen wir uns richtig konkret, praktisch und wirklich menschlich vorstellen. Und das heißt aber auf der anderen Seite auch, dass alle anderen Menschen, die diesen Jesus gesehen haben, als Baby, als kleines Kind, als Jugendlichen, als Erwachsenen, dass alle, die diesen Jesus gesehen haben, zugleich auch, und vielleicht ohne es selbst zu wissen, zugleich auch Gott gesehen haben. Und hier stoßen wir auf ein ganz wichtiges Prinzip des katholischen Glaubens, das wir immer wieder antreffen werden. Und dass wir im Kopf behalten müssen, ich nenne es das Prinzip von den beiden Seiten ein und derselben Medaille. Jede Medaille hat zwei Seiten. Und ich kann die zwar nicht gleichzeitig betrachten, ich muss die Medaille immer umdrehen, wenn ich eine Seite anschauen will, aber die andere Seite ist trotzdem da. Und das sehen wir zum ersten Mal, wenn wir auf Jesus schauen, auf diese konkrete menschliche Person, die dort in Palästina gelebt hat und geatmet hat und gearbeitet hat und unser menschliches Leben in allem geteilt hat. Da sehe ich auf der einen Seite, die eine Seite der Medaille, einen Menschen wie wir, nicht jemand, der sich nur als Mensch verkleidet hat, nicht eine geistige Erscheinung, nicht ein Gespenst, nicht eine Vision, sondern wirklich ein Mensch, der geboren worden ist, der als Baby geweint und geschrien hatte, gefüttert werden musste. Also ein richtiger Mensch, die eine Seite der Medaille. Und die andere Seite ist aber zugleich, ist dieser Mensch der unsichtbare, große Gott. Und auf diese Weise, auf der einen Seite der unsichtbare Gott, den ich nur im Glauben erkennen kann, auf der anderen Seite ein Mensch, der konkret ist, der da ist, der berührbar ist, der ansprechbar ist. Auf diese Weise wird Jesus zur Brücke zwischen Gott und dem Menschen. Er wird zum Mittler zwischen Gott und Mensch. Er ist der einzige, aber der wirkliche, der richtige Weg. Die Frage, wie ich Gott erreichen kann, ist eine uralte Frage, die sich Menschen von Anfang an gestellt haben. Was muss ich machen, damit Gott meine Bitten erhört? Was muss ich tun, damit ich die Gunst Gottes erlangen kann? Welche Geschenke soll ich Gott machen? Welche Opfer muss ich bringen, damit meine Bitten erhört werden, damit Gott mich segnet und auch mein Leben, damit meine Ernte reich ausfällt, damit der Regen rechtzeitig vom Himmel fällt, damit ich leben und überleben kann. Was muss ich tun, um Gott zu erreichen? Das ist eigentlich die Grundfrage, die jede Religion stellt. Und wir wissen das aus der Geschichte, aus der Betrachtung der verschiedenen Religionen in den verschiedenen Phasen der Menschheitsgeschichte. Jede Religion und jede Zeit hat versucht, eine Antwort auf diese Frage zu finden. Was muss ich tun, um Gott erreichen zu können? Und immer haben Menschen gespürt, es gibt da keine einfache Antwort. Es gibt keinen einfachen Weg. Sondern es ist so, dass ein riesiger Graben besteht zwischen Gott und den Menschen. Ein Abgrund, den wir Menschen nicht überwinden können. Alle unsere Anstrengungen, alle unsere Opfer, alle unsere Gebete vermögen es nicht, diesen Graben tatsächlich wirklich zu überwinden und Gott richtig zu erreichen. Und auf diese Grundfrage der ganzen Menschheit ist Jesus Christus nun die Antwort. Die Antwort, die Gott selbst gibt. Die Antwort, die leicht ist. Er ist das Wort, das Gott gesprochen hat. Er ist das Wort, das Mensch geworden ist. Er ist von Gott her die Antwort, die diesen Graben, diesen Abgrund überbrückt. Und Jesus Christus werden Mensch und Gott in seiner Person zueinander gebracht, in eine Nähe, die enger und inniger nicht gedacht werden kann. Deshalb kann er sagen, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich.
Nach diesen ersten Erläuterungen zum katholischen Sakramentenverständnis geht es bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol gleich weiter dazu. Bleiben Sie dran. Sie hören Radio Maria Südtirol und Radio Horeb mit einer neuen Ausgabe vom Grundkurs des Glaubens, in dem es heute um die Sakramente geht, und zwar genauer um Jesus, die Kirche und ihre Sakramente. Dazu fährt jetzt der Bestsellerautor Pfarrer Ulrich Filler aus Köln fort.
Ja, wir haben uns angeschaut, was wir von Jesus glauben, und wir haben festgestellt, es gibt dieses wichtige Prinzip, eine Medaille hat immer zwei Seiten. Und das erkennen wir auch in Jesus Christus. Wir erkennen auf der einen Seite den unsichtbaren Gott, auf der anderen Seite den sichtbaren Menschen. Und das heißt ganz konkret, wenn die Leute Jesus zugehört haben, haben sie zugleich das Wort Gottes gehört. Wenn Jesus einen Kranken berührt hat und ihn geheilt hat, dann hat Gott an diesen Menschen gehandelt. Und wer in die Nähe von Jesus kam, der kam in die Nähe Gottes. Wer ihn gesehen hat, hat nicht nur einen Menschen gesehen. Den Bekannten, den Nachbarn, den Freund, den Verwandten, den Handwerker. Er hat zugleich Gott gesehen. Jesus sagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Natürlich war auch vor der Geburt Jesu Gott gegenwärtig, der allmächtige, unsichtbare Gott war gegenwärtig. Und auch vor Jesus haben die Menschen gebetet und sie haben Segen empfangen. Gott hat geholfen, Gott war in der Not nahe. Und auch vor Jesus haben die Menschen natürlich Gottesdienst gefeiert und sie haben Opfer gebracht und sie haben Gott angebetet. Was jetzt neu ist und noch niemals da war, was mit Jesus geschieht, das ist eben die Art und Weise, wie Gott dem Menschen nahe kommt. Auf einem neuen und auf einem konkreten, fassbaren Weg. Gott hat einen menschlichen Weg gewählt, um uns Menschen nahe zu sein und um uns zu erlösen. Und das ist möglich, weil die Medaille zwei Seiten hat. Ich kann im Menschen Jesus, den wahren Gott, sehen und berühren. Ich kann ihn spüren, mit meinen Sinnen wahrnehmen. Und das gilt auch umgekehrt, vom Menschen zu Gott. Endlich ist da ein Mensch, der Gott wirklich auf angemessene Weise lieben und anbeten kann, weil er selbst Gott ist. Jesus ist deshalb der wahre und wirkliche Beter, der ganz und gar eins ist mit dem himmlischen Vater. Was Menschen ohne ihn versuchen, nämlich Gott zu erreichen, das gelingt immer nur unvollkommen. Weil Jesus selbst Gott ist, kann er ganz eins sein mit dem himmlischen Vater, kann er wirklich effektiv beten, das Gebet erreicht das Ziel. Und mit Jesus und durch Jesus können auch wir im Gebet Gott wirklich erreichen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was ist denn mit uns? Das mag ja gut und schön sein, wenn also jetzt Simon Petrus oder der blinde Bartimäus oder Martha und Maria, die Freunde von Jesus, jetzt diesen direkten, fantastischen Zugang zu Gott hatten. Aber Jesus ist nach der Auferstehung in den Himmel Gottes zurückgekehrt. Also wie können wir heute im Jahr 2020 diesen wahren Gott in seiner menschlichen Gestalt berühren und sehen und anfassen und spüren? Und die Antwort darauf lautet: Dafür gibt es die Kirche. Dafür hat Jesus die Kirche erfunden, könnte man sagen, oder eingesetzt oder wachsen lassen. Und das ist jetzt der nächste Schritt auf dem Weg zur Frage nach dem Sakrament. Jetzt sind wir nämlich bei der Kirche und müssen uns die Frage stellen, was ist die Kirche eigentlich? Man könnte auf den ersten Blick sagen, die Kirche ist so wie ein religiöser Verein. Na, da gibt es einen Vereinsvorsitzenden, Papst Franziskus, und wir haben zurzeit auch noch einen Ehrenvorsitzenden, Papst Benedikt. Es gibt weltweit verteilte Vereinsgaue, das wären die einzelnen Bistümer. Es gibt lokale Vereinsgruppen, nämlich unsere Pfarrgemeinden. Es gibt langweilige Vereinssitzungen, im Pfarrgemeinderat zum Beispiel. Und es gibt langweilige Vereinstreffen einmal in der Woche, Gottesdienste mit langweiligen Predigten. Aber es gibt auch lustige Vereinsaktivitäten. Wir feiern gemeinsam Feste oder wir machen Ausflüge. Und im Bedarfsfall sorgt der Verein mit seinen verschiedenen Traditionen und lustigen Kostümen auch für einen entsprechenden Rahmen bei Familienfeiern. Wenn ein Kind getauft werden soll, ist der Verein da. Oder wenn man jemanden zu Grabe tragen muss, ist der Verein da. Und er sorgt ebenso für einen Kolorit, für einen Rahmen, einen religiösen Rahmen unserer Feiern. Und dieser Verein hat eine Vereinssatzung, na, das sind die 10 Gebote zum Beispiel, die Kirchengebote, die Dogmen, die Gesetze des Glaubens. Der Verein hat eine Struktur, die nicht so besonders demokratisch ist, die nennen wir die Hierarchie. Und natürlich, das ist ja hier ein großes Diskussionsthema, der Verein hat natürlich auch einen Mitgliedsbeitrag, nämlich die Kirchensteuer. Er hat verschiedene Vereinslokale, die Kirchen und die Pfarrheime und ganz viele gut bezahlte Vereinsfunktionäre, Priester, Diakone, Bischöfe, Gemeindereferenten, Abteilungsleiter, Monsignori, was weiß ich, alles Mögliche. Vom Dienstwagenchauffeur und von der Fahrsekretärin bis hin zum päpstlichen Kammerherrn gibt es ganz viele Vereinsfunktionäre und es gibt auch ganz viele ehrenamtliche Helfer, die bei dem Verein mitmachen, von den Messdienern und Pfadfindern bis zum Kirchenchor, bis zu den Lektoren, den Kommunionhelfern, was auch immer. In allen möglichen Kreisen und Gruppen sind sie organisiert und ehrenamtlich tätig, damit dieser Verein seine Tätigkeit ausüben kann. Und man muss schon sagen, das ist schon der älteste Verein der Welt, fast 2000 Jahre alt. Und auch wenn er heute gesellschaftlich gesehen nicht mehr ganz so attraktiv ist und er es nicht mehr schafft, die ganze Gesellschaft und die Politik zu prägen, so hat er doch immer noch jede Menge Power. Es gibt keinen anderen Verein, auch kein Fußballverein, der Sonntag für Sonntag so viele Menschen aus dem Bett holt und aktiviert. Es gibt keinen Verein in Deutschland, der mehr Mitglieder hat als die katholische Frauengemeinschaft Deutschlands. Und auch wenn die Christen immer mehr zur Minderheit werden im eigenen Land, haben wir doch mit diesem Verein der Kirche einen Rahmen, der alles Mögliche anbietet. Sinnangebote, Glaubensangebote, kulturelle Angebote, kunsthistorische Angebote. Wir haben konkrete Hilfen von der Kinderbetreuung bis zum Altenheim. Wir unterstützen arme Menschen in allen Ländern der Erde. Ohne diesen Verein, das muss man schon zugeben, wäre unsere Gesellschaft, unsere ganze Welt ärmer, kälter, unbarmherziger, liebloser und egoistischer. Und das ist schon, sagen wir mal, eine ganze Menge. Und das allein ist schon ein guter Grund dafür, dass es den Verein überhaupt gibt. Und dass man ihn auch unterstützen sollte eigentlich. Und wenn man fragt, was ist eigentlich das Geheimnis der Kirche, was ist ihr Wesen, was glauben wir von der Kirche, so finden wir hier, in dem, was man von außen sozusagen sich anschauen und betrachten kann, eine erste Antwort. Die Kirche ist auch eine gesellschaftlich verfasste Institution. Sie ist auch ein Verein. Und das ist die eine Seite der Kirche. Hier kommt wieder das Prinzip von den beiden Seiten der Medaille. Auch bei der Kirche haben wir zwei Seiten. Wir haben eine äußerlich sichtbare Seite, ich nenne sie mal die Vereinsseite, die man von außen als Unbeteiligter anschauen kann. Eine Struktur, eine Organisation, die man sehen kann und anfassen kann, mit den Leuten, mit denen man sprechen kann. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch eine unsichtbare Seite, eine zweite Wirklichkeit, so wie es bei Jesus war. Mensch und Gott zugleich, so hat auch die Kirche auf der einen Seite eine äußerlich sichtbare Erscheinung und sie hat auf der anderen Seite eine innere Wirklichkeit. Und die müssen wir nun näher betrachten, worin diese innere Wirklichkeit besteht. Und wenn man sagt, Jesus hat die Kirche erfunden, dann ist das nicht ganz richtig. Eigentlich müsste man sagen, Jesus hat die Kirche wachsen lassen, und zwar aus sich selbst heraus. Und das beschreibt eigentlich ganz gut, wie wir Christen zur Kirche gehören. Wir gehören nicht zur Kirche, wie zum Beispiel ein Fußballfan zu seinem Verein gehört. Wir gehören nicht nur zur Kirche, weil wir ein gemeinsames Anliegen teilen, weil wir eine gemeinsame Idee verfolgen, weil wir gemeinsam für eine Sache streiten, sondern der Christ gehört zur Kirche, wie die Weinrebe zum Weinstock gehört. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Und darin wird deutlich, in dem, was Jesus sagt, dass der Christ zur Kirche gehört, weil er zu Christus gehört. Und das ist eben das Geheimnis der Kirche, diese zweite Seite der Medaille. Die Kirche ist Christus. Die Kirche ist, so heißt eine berühmte Formulierung, der fortlebende Christus in der Zeit. Und wir gehören zur Kirche so, und wir gehören zu Christus so, wie unsere Hand zu unserem Körper gehört. Das ist ein Bild, das der heilige Paulus oft verwendet hat, um diese Wirklichkeit der Kirche zu beschreiben. Er sagt, denn wie wir an dem einen Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus. Als Einzelne aber sind wir Glieder, die zueinander gehören. Und Jesus Christus ist der Kopf. Er sorgt dafür, dass der Leib wächst. Er ist, wie es Paulus sagt, das Haupt, von dem aus der ganze Leib durch Gelenke und Bänder versorgt und zusammengehalten wird und durch Gottes Wirken wächst. Die Kirche, so sagen wir mit Paulus, ist der geheimnisvolle Leib Christi. Das heißt, das erste Grundgeheimnis, das wir an Weihnachten feiern, die Inkarnation, die Menschwerdung Gottes, das war nicht ein einmaliges, isoliertes Ereignis, das vor 2000 Jahren stattgefunden hat, sondern es ist eine Wirklichkeit, die damals angefangen hat und die bis heute andauert und sich fortsetzt und die gegenwärtig ist in der Gemeinschaft der Kirche. Und weil Jesus Christus das Haupt seiner Kirche ist und die Kirche sein Leib ist, deshalb kann man auch diese verschiedenen Wesenseigenschaften der Kirche erklären. Er sagt, wir glauben an die eine heilige katholische und apostolische Kirche. Die Kirche ist eine Kirche, weil sie eins ist von ihrem Ursprung her, von ihrem Gründer her, von Jesus Christus her. Daran kann auch nichts ändern, dass immer wieder Einzelne oder mehrere sich abgespalten haben vom Leib der Kirche. Die Einheit bleibt dennoch bestehen, weil sie von Christus kommt. Die Kirche ist katholisch. Das heißt, sie ist allumfassend und vollständig, weil Christus in ihr gegenwärtig ist und weil sie zu allen Menschen gesandt ist. Und die Kirche ist heilig, weil Jesus Christus heilig ist und weil die Kirche sein Leib ist. Und auch, dass wir zum Beispiel, wir als Sünder zur Kirche gehören, kann die Heiligkeit der Kirche, die von Jesus kommt, nicht weniger werden lassen. Und die Kirche ist apostolisch, weil sie auf dem Fundament der Apostel beruht und weil der Heilige Geist die Lehre der Apostel in der Kirche bewahrt und fortsetzt und ihr die Kraft gibt, diese Lehre heute auch zu verkünden. Und das, was Jesus getan hat, als er auf Erden gewandelt ist und gelebt hat, das tut die Kirche heute. Sie verkündet den Glauben, sie vermittelt die Begegnung mit dem liebenden Gott, die Begegnung, die uns Heil schenkt und Leben schenkt und die uns heilt. Und sie führt alle Christen das Reich des Vaters, so wie der gute Hirt eine Herde führt und leitet. Und jeder Christ hat dabei seine eigene Aufgabe, seinen eigenen Platz. Im Römerbrief sagt Paulus dazu, wir haben unterschiedliche Gaben, je nach der uns verliehenen Gnade. Hat einer die Gabe prophetischer Rede, dann rede er in Übereinstimmung mit dem Glauben. Hat einer die Gabe des Dienens, dann diene er. Wer zum Lehren berufen ist, der lehre. Wer zum Trösten und Ermahnen berufen ist, der tröste und ermahne. Wer gibt, gebe ohne Hintergedanken. Wer Vorsteher ist, setze sich eifrig ein. Wer Barmherzigkeit übt, der tue es freudig. Schauen wir also auf Jesus, dann finden wir die beiden Seiten der einen Medaille, den sichtbaren Menschen und den unsichtbaren Gott. Schauen wir auf die Kirche, finden wir auch die beiden Seiten der Medaille, den sichtbaren Verein mit dem Papst und dem Pfarrer und der Kirche und den Kelchen und den Gottesdiensten und den Ausflügen und den Ehrenamtlern. Und wir sehen auch die unsichtbare Seite der Kirche, die der Leib Christi ist, durch den Gott heute und jetzt Ihnen und mir genauso nahe kommt, wie Jesus zu Lebzeiten dem Simon Petrus oder Maria Magdalena nahegekommen ist. Und auch die Verbindung, die ich zur Kirche habe als einzelner Christ, meine Verbindung ist von diesen beiden Seiten der Medaille geprägt. Auf der einen Seite gibt es eine äußerliche, sichtbare Gemeinschaft mit der Kirche. Bei uns zahlen wir Kirchensteuer. Das kann jeder sehen, das weiß der Staat, dass ich katholisch bin. Oder evangelisch oder was auch immer. Ich bin also, habe eine äußere Verbindung zur Kirche. Ich gehöre zu diesem Verein, der geleitet vom Papst und von den Bischöfen. Und ich teile mit allen anderen Katholiken das Glaubensbekenntnis. Und ich feiere die Sakramente der Kirche. Und daneben gibt es auch eine unsichtbare Seite meiner Beziehung zur Kirche, meiner Gemeinschaft mit der Kirche. Und diese unsichtbare Seite besteht in meinem persönlichen Verhältnis zu Gott, in der Freundschaft, die ich ganz persönlich mit Jesus pflege. Und diese unsichtbare Seite zeigt sich darin, dass ich versuche, als gläubiger Mensch zu leben, aus der Hoffnung zu leben, aus der Liebe zu leben. Und der Heilige Geist hilft mir dabei, dass auf dieser unsichtbaren Ebene meine Verbindung zur Kirche weiter wächst und stärker wird. Mit dem heiligen Paulus kann man sagen, wenn ich der kleine Finger bin, dann gehöre ich zum Leib der Kirche, weil ich auf der einen Seite durch die Haut, durch die Sehnen, durch die Muskeln am Körper hänge. Aber ich bin nur dann wirklich lebendig, wenn auch das funktioniert, was ich von außen nicht sehen kann. Wenn nämlich die Nervenbahnen funktionieren und wenn ständig frisches, sauerstoffreiches Blut durch die Gefäße strömt und mich als kleinen Finger lebendig macht. Da bin ich also als Glied am Leib der Kirche durch eine äußerlich sichtbare Seite und eine unsichtbare Seite, die mich mit der Kirche verbindet. Und so haben wir jetzt die beiden Seiten der Medaille bei Jesus, bei der Kirche und bei unserer Zugehörigkeit zur Kirche. Und jetzt müssen wir noch fragen und einen letzten Schritt weitergehen und fragen, was ist eigentlich das Geheimnis dieser Kirche? Was macht sie lebendig? Und wir müssen fragen, worin besteht das Herz sozusagen dieses geheimnisvollen Leibes, das Herz, das schlägt und diesen Leib lebendig macht.
Diese Gedanken zum katholischen Sakramentenverständnis lassen wir jetzt bei ein paar Klängen sacken und danach geht's bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol gleich weiter dazu. Wenn Sie Fragen haben zu den Sakramenten, zum Beispiel warum die evangelischen Christen nicht dieselben Sakramente anerkennen wie die katholischen, dann rufen Sie gerne in der Zwischenzeit an unter 089 517 008 008 und kommen Sie mit Pfarrer Ulrich Filler live ins Gespräch darüber. Bis gleich. Sie hören Radio Maria Südtirol und Radio Horeb mit einer neuen Ausgabe vom Grundkurs des Glaubens, in dem es heute um die Sakramente geht und zwar genauer um Jesus, die Kirche und ihre Sakramente. Dazu fährt jetzt Pfarrer Ulrich Filler aus Köln weiter fort und am besten könnten Sie gleich noch auch erklären, welche Sakramente es denn in der katholischen Kirche gibt, um den Überblick auch noch abzurunden, bevor wir dann auch noch zumindest in der Kürze der Zeit noch ein oder zwei Hörer auf Sendung nehmen können. So, jetzt sind Sie auch schon wieder on air. Ihnen gehört das Wort, Pfarrer Filler.
Ja, herzlichen Dank. Ganz genau. Also wir sind in unserem ersten Überblick auf dieses Prinzip gestoßen, Gott geht auf den Menschen zu und er tut es auf eine Art und Weise, die wir hören und sehen können. Und das habe ich genannt, das Prinzip, eine Medaille hat zwei Seiten. Das ist bei Jesus so. Er ist auf der einen Seite der sichtbare Mensch, den man sehen und berühren kann. Er ist zugleich der unsichtbare Gott. Das erleben wir, wenn wir auf die Kirche schauen. Und da sehen wir auf der einen Seite eine äußerlich sichtbare, vereinsmäßige Gruppierung. Und wir sehen aber auf der anderen Seite, dass die Kirche der Leib Christi ist, dass das, was in Jesus Christus Mensch geworden ist, sich fortsetzt in der Gemeinschaft der Kirche, dass die Kirche eben der konkrete Leib ist, durch den Gott uns heute berühren und begegnen will. Und das geschieht dann auf ganz verschiedene Arten und Weisen. Und es geschieht natürlich vor allen Dingen auch durch die sieben Sakramente der Kirche, und das können wir schon mal jetzt direkt vorwegnehmen, um das auf jeden Fall in der Sendung noch angesprochen zu haben. Die Sakramente sind natürlich auch dann wieder diese Zeichen, Sakrament heißt ja auf Deutsch Zeichen, die diese Wirklichkeit haben, die beiden Seiten der einen Medaille, eine sichtbare Seite und eine unsichtbare Seite. etwas, das ich sehen kann und hören kann und mit meinen Augen wahrnehmen kann, mit meinen Sinnen wahrnehmen kann und zugleich eine unsichtbare Wirklichkeit, etwas, das sich ereignet, wenn dieses Zeichen gefeiert wird. Wir haben also hier eine klare Linie von Jesus selbst, von der Gemeinschaft der Kirche und von ihren Sakramenten und von meiner Zugehörigkeit und Mitfeier in der Gemeinschaft der Kirche, der Sakramente, das immer gekennzeichnet ist von diesen beiden Elementen. Eine Medaille mit zwei Seiten, etwas Sichtbares, etwas Unsichtbares, eine menschlich konkrete Berührung, eine unsichtbare göttliche Wirklichkeit. Und so sind die Sakramente letztlich genau diese konkreten Wege, auf denen Gott uns heute begegnet und das Heil schenkt, seine Liebe schenkt, wie er es durch Jesus getan hat, als Jesus auf Erden gewandelt ist, als er Menschen begegnet ist, als er mit Menschen gesprochen hat, Kranke geheilt hat und so weiter. Hier kommen die Menschen mit Gott in Kontakt durch den Menschen Jesus. Und das Gleiche geschieht für uns heute durch das Geheimnis der Kirche, der Leib Christi ist, durch die wir Gott nahe kommen. Und ganz konkret geschieht das in den Zeichen der Sakramente. Da haben wir insgesamt 7 Sakramente, die wir in der Kirche feiern. Das an erster Stelle müssen wir nennen das Sakrament der Eucharistie, die Heilige Kommunion, die Feier der Heiligen Messe, denn die Eucharistie, das werde ich noch später ausführlich erklären, die Eucharistie ist die Grundlage von allem. Hier wird die Auferstehung des Herrn, das zweite Grundgeheimnis unseres Glaubens, manifest und gegenwärtig. Und aus der Eucharistie entspringt überhaupt die ganze Kirche, das Geheimnis der Kirche, die an Pfingsten an die Öffentlichkeit tritt. Sie entspringt in der Eucharistie. In der Eucharistie ist Christus wirklich gegenwärtig. So ist die Eucharistie tatsächlich das innerste Herz und Geheimnis der Kirche mit einer sichtbaren Seite und einer unsichtbaren Wirklichkeit. Und dann haben wir eben daraus folgend als erstes die Taufe, das Sakrament der Taufe, die uns aufnimmt in die Gemeinschaft der Kirche, das Sakrament der Firmung, das Sakrament des Heiligen Geistes, das uns fähig macht, Zeugnis abzulegen für Christus, und zusammen mit der Eucharistie bilden diese drei Sakramente die sogenannten Initiationssakramente, also die Sakramente, die uns aufnehmen in den geheimnisvollen Leib der Kirche, die uns zu Gliedern am Leib Christi machen, die uns das Leben Gottes schenken und uns fähig machen und in den Stand versetzen, in der Freundschaft mit Jesus wirklich zu leben. Dann gibt es zwei Sakramente, die besonders für unsere Lebenssituation entscheidend sind, wo Gott uns seine Zusage gibt, seinen Segen schenkt und unser Leben einschneidend verändert. Das ist das Sakrament der Ehe, wo zwei Menschen sich gegenseitig einander versprechen, das Leben teilen wollen und wo Jesus mit seiner Zusage und seinem Ja zum Dritten im Bunde wird, sodass tatsächlich zwei Menschen, Mann und Frau, gemeinsam als Einheit das Leben führen können und sich öffnen können für Kinder, die Gott schenkt, zur Familie werden. Das zweite Sakrament ist dann die Priesterweihe, dass eben ein Mensch auf den Ruf Gottes hört und sich von Christus in den Dienst nehmen lässt, damit Christus durch einen konkreten Menschen in dieser Welt in den Zeichen Sakramente handeln kann. Das sind also die beiden Standessakramente, die neben die Initiationssakramente kommen. Und dann haben wir noch zwei Sakramente der Heilung, der Bestärkung, der Aufrichtung. Das ist einmal die Beichte. Wir haben ja gesehen, dass meine Zugehörigkeit zur Kirche bestimmt ist durch eine äußerlich sichtbare und eine unsichtbare Seite. Und es kann eben sein, dass diese Beziehung Schaden nimmt, wenn das so ist. Muss der Schaden repariert werden. Das geschieht im Sakrament der Versöhnung in der Heiligen Beichte. Und am Ende unseres Lebens, in der Zeit der schweren Krankheit, in der Zeit des nahenden Todes, gibt es ein Sakrament, das den kranken Menschen ganz besonders mit dem Leiden Christus verbindet und auch die Krankheit und das Sterben zur Quelle des Segens werden lässt, das Sakrament der Krankensalbung oder die letzte Ölung. In diesen sieben Sakramenten, sichtbaren Zeichen, die uns die unsichtbare Wirklichkeit, Gnade und Liebe Gottes schenken, können wir Gott heute begegnen.
Und mit diesem Gedanken, mit zum abschließenden siebten Sakrament der katholischen Kirche, kommt auch dieser Grundkurs des Glaubens heute schon an sein Ende. Vielen herzlichen Dank, Pfarrer Filler, dass Sie sich die Zeit genommen und uns einen guten Überblick über die Sakramentenlehre der katholischen Kirche gegeben haben.
Sehr gerne.
Auch unsere Hörer bekommen ein herzliches Dankeschön von mir für ihre Aufmerksamkeit und natürlich auch, dass Sie diese Sendung durch Ihre großzügige Spende ermöglicht haben und auch durch Ihr vieles Gebet und Ihre Opfer. Wir verlassen uns auch weiterhin auf Ihre treue Unterstützung. Vergelt's Ihnen Gott. Wenn Sie möchten, bestellen Sie gerne von dieser Sendung ab Montag eine CD unter 08328 921 120. Natürlich können Sie die Sendung auch als Podcast herunterladen auf horeb.org sowie auch in dem Skill von Alexa und natürlich auch in der Radio Horeb App. Wenn Sie jemanden kennen, der ein Smartphone besitzt und noch nie bei uns reingehört hat, dann empfehlen Sie dieser Person doch die kostenfreie Radio Horeb App zum Download und zum Reinhören in die vielen Sendungen, die dort auch als Podcasts zur Verfügung stehen. Für Sie hat Leon Bichler in München moderiert und im Anschluss sind Sie jetzt herzlich eingeladen, um 15 Uhr den Barmherzigkeitsrosenkranz mit uns und Alexandra Maria Lindner, der Vorsitzenden des Bundesverbandes für Lebensrecht e.V., mitzubeten. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Freitag, viel Freude mit dem weiteren Programm von Radio Horeb und ich darf zum Abschluss Pfarrer Filler um die Spendung des priesterlichen Segens bitten.
Der Herr Jesus Christus sei mit mir, auf dass er mich verteidige. Er sei bei mir, auf dass er mich bewahre. Er sei vor mir, auf dass er mich führe. Er sei in mir, auf dass er mich erquicke. Er sei über mir, auf dass er mich segne. Er, der in der vollkommenen Dreieinigkeit immer da ist und als Gott herrscht durch die endlosen Ewigkeiten der Ewigkeit.
Amen.
Segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.